Einen schönen guten Morgen zusammen. Das letzte Mal, wo ich hier predigen durfte, ging es um Geld, Sex und den Gottesdienstbesuch. Danke, dass ihr heute trotzdem gekommen seid. Denn heute geht es um die Gnade. Amazing Grace, also erstaunliche Gnade. So wie wir eben gesungen haben, öffne die Himmel, gieße deinen Geist auf uns. Jesus, komm, erwecke uns. Wenn wir anfangen, diese erstaunliche Gnade Gottes zu begreifen, dann werden wir zum Positiven gewaltig verändert, ja, wirklich verändert. Und darauf freuen wir uns. Also legen wir los. Letzten Sonntag hat Josua unsere Predigtserie Amazing Grace gut angefangen. Er hat uns diese Geschichte erzählt von John Newton, dem Sklavenhändler, der zum Glauben fand, der später Prediger wurde und auch sogar Aktivist gegen den Sklavenhandel. Aber vielleicht denkst du, ja, so ein Sklavenhändler, der kann wirklich von der Gnade Gottes singen, wenn auch er in Jesus Christus neues Leben empfängt und so. Sehr beeindruckend. Aber ja, ich bin in einer gläubigen Familie aufgewachsen, ich habe ein ziemlich ruhiges Leben geführt. Vielleicht braucht Gott bei mir nicht so eine erstaunliche Gnade. Oder du hast auch andere Fragen. Vielleicht bist du schon mit Jesus unterwegs, aber stellst dich selbst immer wieder in Frage. Was habe ich falsch gemacht? Warum bleibt sein Segen aus? Warum hat Gott mein Gebet noch nicht erhört? Was muss ich vielleicht noch mehr machen? Oder vielleicht bist du noch kein Christ, weil du einfach bisher gedacht hast, ja, das mit Jesus, das ist eine Menge Geh- und Verbote, das brauche ich nicht in meinem Leben. Aber du bist heute hier, aus irgendeinem Grund. Oder du schaust zu. Gott hat es so gewollt, dass du heute hier bist, dass du heute zuhören kannst, weil heute wirst du etwas über Jesus lernen, wie er grundsätzlich mit uns umgeht. Und das kann dein Leben wirklich radikal verändern. Und alle diese Fragen haben mit der Gnade Gottes zu tun. Also heute ist wirklich für jeden was dabei. Passt gut auf. Es kann wirklich deine Beziehungen zu Gott sowie deine Mitmenschen auf ein völlig neues Level anheben. Zuerst die Frage, was bedeutet denn eigentlich Gnade? Gnade ist nicht gerade Alltagsdeutsch und doch ist es ganz, ganz wichtig, dass wir das verstehen. Die beste allgemeine Definition von dem Wort, die ich kenne, heißt einfach unverdiente Gunst. Und die Betonung liegt auf diesem Wort unverdient. Eine sehr wichtige Person, vielleicht ein Politiker, kann versuchen, dir zu helfen, kann vielleicht ein paar Hebel für dich in Bewegung setzen. Aber oft ist das auch irgendwie verdient. Du hast vielleicht ordentlich für seinen Wahlkampf gespendet oder richtig gut mitgearbeitet beim Wahlkampf oder was auch immer. Aber bei der Gnade geht es grundsätzlich darum, um eine unverdiente Gunst. Gott will dir Gutes tun, trotzdem du alles andere verdient hättest. Das ist das Konzept hinter der Gnade Gottes. Und heute wollen wir diese Gnade insbesondere im Leben und in der Handlung von Jesus anschauen, der wirklich die Gnade in Person war und immer noch ist. Denn er lebt ja noch. Wir haben ja letzten Sonntag gefeiert, dass er von den Toten auferstanden ist. Wisst ihr noch? Nicht vergessen, das ist sehr hilfreich. Gut. Jesus demonstrierte Gnade überall. Und wir wollen heute drei Hauptbereiche aus seinem Dienst ein bisschen beleuchten, um das zu sehen. Zuerst die Heilungen natürlich. Das ist wahrscheinlich das auffälligste Merkmal in dem Dienst von Jesus, nämlich dass er immer wieder unheilbar kranke Menschen geheilt hat. Ein paar Mal hat er sogar Tote wieder zum Leben erweckt. Ich persönlich habe mich ziemlich viel mit dem Thema Heilung in dem Dienst von Jesus beschäftigt, unter anderem auch deshalb, weil meine Frau chronisch krank ist. Aber eine sehr interessante Sache ist mir dabei aufgefallen. Denn in vielen christlichen Kreisen wird das Thema Heilung sehr stark mit dem Glauben in Verbindung gebracht. Doch Jesus hat öfter, nicht immer, aber öfter Leute geheilt, die nicht einmal um Heilung gebeten hatten, geschweige denn geglaubt hätten. Ein Beispiel zum Beispiel hier aus Lukas 7, Abvers 11. Kurz darauf kam Jesus in die Stadt Nain, gefolgt von seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge. Als er sich dem Stadttor näherte, kam ihm ein Trauerzug entgegen. Der Verstorbene war der einzige Sohn einer Witwe gewesen. Viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als Jesus der Herr die Frau sah, war er von ihrem Leid tief bewegt. Weine nicht, tröstete er sie. Er ging zu der Bahre und legte seine Hand darauf. Die Träger blieben stehen. Jesus sagte zu dem Toten, junger Mann, ich befehle dir, steh auf. Da setzte sich der Verstorbene auf und begann zu sprechen. So gab Jesus der Mutter ihren Sohn zurück. Alle erschraken über das, was sie gesehen hatten. Dann aber lobten sie Gott. Gott hat uns einen großen Propheten geschickt, sagten sie. Er wendet sich seinem Volk wieder zu. Also hier hat kein einziger Jesus um ein Wunder gebeten. Nicht die Jünger, nicht die Mutter und auch schon gar nicht der Tote. Wie viel Glauben hatte der wohl für seine Heilung denn? Doch Jesus sieht einfach die Not. Er sieht den Schmerz dieser Mutter und er geht von sich aus auf sie zu und weckt ihren toten Sohn zum Leben wieder auf. Jesus selbst ergreift die Initiative, ungefragt, unverdient, unerwartet. Es gibt auch andere Beispiele, zum Beispiel beim Teich Bethesda, wo es heißt, viele Kranke lagen dort in diesem Teich. Und Jesus geht auf einen Mann zu, völlig ungefragt, und fragt ihn einfach, ob er gesund werden möchte. Und später heilt er ihn auch. Auch hier, souverän, ungefragt, unerwartet und völlig unverdient. Natürlich gibt es viele andere Fälle, wo Menschen Jesus doch um Heilung baten. Bei so einem Dienst bleibt es ja nicht aus. Und er hat immer wieder Menschen geheilt. Und manchmal hat er auch ihren Glauben gelobt. Aber doch jede Heilung ist einfach Gnade. Sie ist völlig unverdient. Keiner hat seine Heilung irgendwie erarbeitet. Wenn du alles Geld in der Welt hättest, könntest du die allerbesten Ärzte weltweit bestellen und sie können dich trotzdem nicht heilen. Wie willst du denn deine Heilung irgendwie noch bezahlen, verdienen? Du kannst es nicht. Wenn du dein ganzes Geld den Armen geben, auf den Straßenecken stehen und das Evangelium verkünden und dich ins Gefängnis werfen lässt, um Jesu Willen. Du kannst deine Heilung nicht verdienen. Wenn du jeden Bibelvers zum Thema Heilung und Glauben auswendig lernen würdest, du kannst deine Heilung nicht verdienen. Es bleibt Gnade, unverdient. Und das Schöne ist, wenn du deine Heilung gar nicht verdienen kannst, brauchst du es gar nicht erst versuchen. Das ist befreiend. Okay, mehr dazu später. Wieder zurück zum Dienst von Jesus. Ein zweiter Bereich ist die Versorgung. Hier ein Beispiel aus Markus Evangelium Kapitel 6 ab Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Gegen Abend kamen seine Jünger zu ihm und sagten, es ist spät geworden und die Gegend hier ist einsam. Schick die Leute weg, damit sie in die umliegenden Dörfer und Höfe gehen und dort etwas zu essen kaufen können. Aber Jesus antwortete, gebt ihr ihnen zu essen. Sollen wir etwa losgehen und für 200 Silberstücke Brot kaufen, um sie alle zu verpflegen? Fragten die Jünger verwundert. Wie viel Brot habt ihr denn bei euch? Erkundigte sich Jesus. Seht einmal nach. Kurz darauf kamen sie zurück und berichteten, 5 Brote und außerdem noch 2 Fische. Da ordnete Jesus an, dass sich die Leute in Gruppen ins Gras setzen sollten. So bildeten sie Gruppen von jeweils 50 oder 100 Personen. Jetzt nahm Jesus die 5 Brote und die 2 Fische, sah zum Himmel auf und dankte Gott. Dann teilte er das Brot und reichte es seinen Jüngern, damit diese es an die Menge weitergaben. Ebenso ließ er auch die Fische verteilen. Alle aßen und wurden satt. Als man anschließend die Reste einsammelte, waren es noch 12 volle Körbe mit Brot. Auch von den Fischen war noch etwas übrig. An der Mahlzeit hatten 5000 Männer teilgenommen, außerdem noch viele Frauen und Kinder. Also auch hier waren die Jünger gar nicht auf die Idee gekommen, diese hungrigen Massen etwas zu essen zu geben. Im Gegenteil, die Jünger wollten die Leute wegschicken, um sich selbst zu versorgen. Doch Jesus von sich aus veranstaltet hier mit 5 Broten und 2 Fischen ein Buffet essen für 5000 Männer plus Frauen und Kinder. Nun, ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber ich habe meine lieben Probleme mit Buffet-Essen, besonders im Hotel. Ich habe irgendwie dieses Bedürfnis, auf meine Kosten zu kommen und ich esse viel zu viel und nachher bereue ich das. Aber Versuchung hin, Versuchung her, Jesus veranstaltet hier ein Fisch- und Brot-Buffet. Und irgendwie konnten die Leute gar nicht mehr. Sie waren so pappsatt, dass sie gar nicht mehr essen konnten. Und es gab 12 Körbe-Reste. Also Jesus versorgt nicht nur unverdient, sondern großzügig. So viel, dass du es gar nicht mehr für dich alles behalten kannst. Und auch deine Versorgung als Kind Gottes kommt von Jesus. Sie ist Gnade, sie ist völlig unverdient und auch großzügig. Auch dann, wenn du für dein Geld hart arbeitest. Denn dass du eine Arbeitsstelle hast, ist Gnade. Dass du die Kraft zum Arbeiten hast, ist Gnade. Aber darüber hinaus, wenn ich das, was ein anderer mir schenken will, gar nicht verdienen kann, dann gibt es keine Grenze nach oben für das, was ich empfangen kann. Okay? Also wenn ich meinen Lohn verdiene, dann gibt es Grenzen, weil ich ja nur so viele Stunden die Woche arbeiten kann. Und wenn ich noch so viele Überstunden machen würde, es gibt Grenzen. Aber wenn ein anderer mich beschenken will, dann liegt die Grenze nur beim Geber. Wie viel hat er? Wie viel ist er bereit, mir zu geben? Also nach oben, bei Gott, gibt es überhaupt keine Grenzen. Er hat alles, was es gibt, und er ist gerne bereit, dich großzügig zu versorgen. Das hat Jesus hier sehr deutlich gezeigt. So, dass es noch 12 Körperreste gibt. Wir lesen im Psalm 84, Vers 12, denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Also Jesus versorgt uns auch großzügig. Doch es gibt noch ein Thema im Leben von Jesus, wo ich glaube, seine Gnade einen Höhepunkt erreicht, und das ist die Vergebung. Josua hat uns auch letzten Sonntag von dieser Begegnung erzählt zwischen dem auferstandenen Jesus und Petrus, der Jesus ja 3-mal verleugnet hatte. Und Jesus erwähnt nicht einmal das Versagen von Petrus, sondern gibt ihm stattdessen einen neuen Auftrag. Auch können wir immer wieder im Leben von Jesus sehen, wie er überhaupt nicht reagiert auf die zahlreichen Beleidigungen und Vorwürfe, die er mitbekommen hatte. Doch den Höhepunkt der Vergebungsgnade, das sehen wir bei der Kreuzigung. Ich lese hier Lukas 23, Vers 32. Mit Jesus wurden 2 Verbrecher vor die Stadt geführt, zu der Stelle, die man Schädelstätte nennt. Dort wurde Jesus ans Kreuz genagelt und mit ihm die beiden Verbrecher, der eine rechts, der andere links von ihm. Jesus betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Unter dem Kreuz teilten die Soldaten seine Kleider unter sich und warfen das Los drum. Also die Soldaten hatten soeben diese dicken, rostigen Nägel, die sahen eher wie Mauerhaken aus, Jesus durch die Handgelenke und durch die Füße geschlagen. Und da betet Jesus: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und zum einen setzt das voraus natürlich, dass Jesus selbst diesen Männern bereits vergeben hatte. Wie sollte er sonst seinen Vater bitten, ihnen zu vergeben, wenn er selber noch Hass und Groll gegen sie gehegt hätte? Also Jesus selbst hatte den Männern längst vergeben und bittet Gott, ihnen auch noch zu vergeben. Aber zum anderen, die Soldaten haben keinerlei Reue gezeigt. Überhaupt nicht. Die haben gar nicht um Vergebung gebeten. Sie saßen unter dem Kreuz und würfelten darum, wer seine Kleider bekommt. Hatten also scheinbar wenig Interesse dran. Das heißt also, Jesus vergab den Menschen, die gerade dabei waren, ihn umzubringen, und gar nicht um Vergebung baten. Und dazu hat Jesus auch noch Gott, seinen Vater, gebeten, diese unermessliche Schuld zu erlassen, den Sohn Gottes zu Tode gefoltert zu haben. Und wenn du jemals ein Beispiel von einer unverdienten Gunst sehen wolltest, hier ist es. Das hätte keiner jemals verdienen können und diese Männer haben es nicht einmal versucht. Aber auch unter uns Menschen, du kannst die Vergebung nicht verdienen. wenn du eine andere Person verletzt hast, wenn du an einem anderen schuldig geworden bist, du kannst das Geschehene nicht ungeschehen machen. Ist dir nicht schon mal eine richtig fiese Beleidigung so rausgerutscht und du siehst, wie die Worte über den Raum gehen und den Gegenüber gleich treffen und du möchtest sie am liebsten wieder einfangen? Zu spät. Du hast es ausgesprochen, jetzt kannst du mit den Folgen umgehen. Auch wenn du einem anderen geschadet hast, du kannst Schadensersatz leisten, du kannst Schmerzensgeld zahlen, aber Vergebung, die Wiederherstellung einer Beziehung, das kannst du nicht erkaufen, nicht verdienen. Ich weiß noch, als ich jung verheiratet war, habe ich einmal eine Beule in unser Auto gefahren. Ich war alleine mit dem Auto unterwegs und die Beule war groß, aber das Auto war noch fahrbereit. Und ich überlegte, fragte mich, wie will ich das meiner Frau zu Hause wohl verklicken? Also ich dachte, okay, ich kaufe ihr auf dem Heimweg einen schönen Blumenstrauß, ich will sie glücklich stimmen und dann erzähle ich ihr von der Beule. Gedacht, getan. Aber sie hat mir gleich erzählt, dass das kein besonders guter Zug war. Denn in Zukunft, wenn ich ihr Blumen bringe, denkt sie immer, was hat er wohl jetzt vermasselt? Okay, also Vergebung kannst du nicht erkaufen und ich habe daraus gelernt, okay, und ich brauche es gar nicht einmal versuchen. Gut. Wir haben also einige Beispiele aus dem Leben von Jesus gesehen, wie er in Heilungen, in Versorgung und auch in der Vergebung uns gezeigt hat, wie echte Gnade, wie unverdiente Gunst aussehen kann. Aber jetzt kommt die Anwendung. Was kann ich aus alledem von Jesus über die Gnade für mein eigenes Leben lernen? Gehen wir zurück zum Thema Heilung. Natürlich ist es gut, wenn du krank bist, dass du um Heilung bittest. Die Bibel sagt auch, dass wir die Leiter der Gemeinde um Gebet bitten sollen und das Gebet des Glaubens wird den Kranken helfen. Und natürlich ist es gut, Gott grundsätzlich zu gehorchen und in ihm zu vertrauen. Es wird dir dabei besser gehen. Was du säst, das wirst du ernten. Aber es bleibt dabei, jede Heilung, jedes übernatürliche Eingreifen Gottes in deinen Krankheitsverlauf ist unverdient und ist einfach Gnade. Und wenn du noch nicht geheilt worden bist, brauchst du dich nicht zu quälen mit den Fragen, was habe ich falsch gemacht, was habe ich zu wenig gemacht, was muss ich noch mehr tun, noch mehr spenden, noch mehr beten, noch mehr in der Bibel lesen. Das kannst du dir alles ersparen. Jesus zeigte immer großes Mitleid mit den Kranken. Und wenn du krank bist, leidet er mit dir. Nun, wenn er dich noch nicht geheilt hat, dann hat er sehr gute Gründe dafür, auch wenn du das noch nicht verstehst. Und wenn er dich dann doch heilt, wird es reine, unverdiente Gnade sein und kein Verdienst von dir. Du darfst dich also auch in deiner Krankheit entspannen und einfach wissen, Jesus liebt mich genauso sehr, wenn er mich nicht heilt, wie wenn er mich heilt. Das ist gut zu wissen, oder? Naja, Heilung ist dir lieber, okay, alles okay. Aber Heilung ist Gnade. Versorgung. Wenn du dazu neigst, dir Sorgen über deine Finanzen zu machen, dann lerne von Jesus an seinem Buffet essen. Er hat auch gesagt, dass wir auf die Vögel schauen können, die nicht sehen und nicht ernten und Gott, unser Vater, versorgt sie. Natürlich ist das keine Einladung dazu, sich auf den faulen Hintern zu setzen und zu warten, dass das Geld im Briefkasten landet. Auch die Vögel müssen auf Nahrungssuche gehen. Aber wenn sie suchen, dann finden sie auch. Und soweit wir es wissen können, machen sie sich dabei keinerlei Sorgen. Okay? Wenn du suchst, wirst du auch finden. Und Gott wird für dich sorgen, großzügig. Am Ende mehr, als du für dich behalten kannst. Und das alles ohne sorgenvolle, schlaflose Nächte. Jesus sorgt gut für alle, die ihm nachfolgen. Ich erlebe das seit 45 Jahren völlig unverdient. Und du darfst es auch. Übrigens, im Thema unverdient, so ganz nebenbei hier. Ich habe einen guten Freund, der ist Arzt. Und immer wieder, wenn Leute ihn fragen, wie es ihm geht, dann pflegt er einfach zu sagen, unverdient gut. Das kann man sich gut merken. Okay? So, wende dich jetzt an deinem Nachbarn, sag, wie geht's dir? Wenn jemand dich fragt, wie es dir geht, sagst du, unverdient gut. Okay, versuch es mal. Wie geht's dir? Unverdient gut. Das war schwach. Komm, wir versuchen es noch einmal. Wie geht's dir? Unverdient gut. Gut, okay, besser. So, jetzt Vergebung. In puncto Vergebung gibt es mindestens zwei ganz wichtige Dinge, die wir aus dem Leben von Jesus lernen können. Erstens, Gott vergibt mir alles, sofort. Und ich brauche ihn nur einmal darum zu bitten. Im 1. Johannesbrief 1, Vers 9 lesen wir, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, dann erweist sich Gott als treu und gerecht. Er wird unsere Sünden vergeben und uns von allem Bösen reinigen. Wie wir gesehen haben, hat Jesus Leuten oft vergeben, die nicht einmal um Vergebung baten. Wie viel mehr wird er dir sofort vergeben, wenn du ihn einmal darum bittest? Und wenn du das einmal getan hast und hinterher kommen Gedanken und Gefühle, die dich immer noch anklagen, dann sage einfach dir selbst, nein, Gott hat mir das vergeben. Er hat es dir schriftlich gegeben, schwarz auf weiß. Okay? Aber der zweite Punkt zur Vergebung ist genauso wichtig. Und zwar zweitens, ich kann anderen vergeben. Alles. Auch wenn sie nicht darum bitten. Diese erstaunliche Gnade, die Jesus uns vorgelebt hat, die Jesus auch dir schenkt, diese Gnade kannst du anderen weitergeben, indem du ihnen vergibst, so wie Gott dir vergeben hat. Wie wir lesen im Epheser Vers 4, seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Jetzt kommt es ein bisschen dicker. Jesus geht auch weiter und besteht darauf, dass wir anderen vergeben. Matthäus 6, Vers 14 und 15, gleich nach dem Vater unser. Euer Vater im Himmel wird euch vergeben, wenn ihr den Menschen vergebt, die euch Unrecht getan haben. Wenn ihr ihnen aber nicht vergebt, dann wird Gott auch eure Schuld nicht vergeben. Aua. Aber Jesus sagt das, weil er uns liebt und weil er weiß, wie giftig Groll und Hass sind für uns. Wir wollen ja alle, dass Gott uns alles Verkehrte vergibt, 100%, richtig? Nicht schön, das dürft ihr auch. Ja. Dann sollen wir anderen auch alles vergeben, nicht nur 95%. Und das Vergebene auch nicht wieder aufgraben. Nur, Vergebung unter Menschen ist natürlich ein bisschen komplizierter, denn es geht unter anderem auch darum, wie ich in Zukunft mit dieser Person umgehe, der ich gerade vergeben habe. Ich kann einem Menschen von Herzen vergeben, muss mich aber nicht zwangsläufig den gleichen Verletzungen immer wieder aussetzen. Okay, aber das geht jetzt alles in den Bereich Seelsorge, das kann ich nicht hier alles in einer Predigt abdecken. Aber wenn du einem vergeben hast und es ausgesprochen hast, auch wenn es ein reiner Willensakt war, dann hast du diesen Menschen vergeben, du hast ihm diese Schuld erlassen und wenn auch dann hinterher Gedanken und Gefühle der Verbitterung und des Selbstmitleids hochkommen, auch dann kannst du dir selbst sagen und vielleicht auch noch einem Seelsorger, nein, ich habe ihm das vergeben, beziehungsweise nein, ich habe ihr das vergeben. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen. Wie gesagt, Vergebung unter Menschen ist ein komplexes Thema, aber grundsätzlich können wir jedem Menschen alles vergeben. Und wer vergibt, gewinnt. Wer nämlich nicht vergibt, ist der Einzige, der darunter leidet, denn der Groll frisst nur uns selbst auf. Einmal hat jemand gut gesagt, nicht zu vergeben ist wie Rattengift zu essen und dann darauf zu warten, dass die Ratte stirbt. Unser Bild ist irgendwie leider nicht gekommen. Okay. Jesus hat also nur dein eigenes Wohlbefinden im Sinn, wenn er darauf besteht, dass du vergibst. Und außerdem dürfen wir dabei nie vergessen, zum einen, Jesus ist nicht dumm. Er weiß, was du kannst und was du nicht kannst. Er wird niemals von dir verlangen, 20 Meter in die Luft zu springen, weil du das nicht kannst und das weiß er auch. Das heißt aber, wenn er sagt, vergib jedem, vergib alles, dass du das kannst. Und zweitens, Jesus verlangt niemals etwas von uns, was er nicht selber auch vorgelebt hat. Und dann sind wir wieder bei seinen Worten am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus lebt, er ist von den Toten auferstanden, durch seinen Geist lebt er in allen, die ihm von Herzen nachfolgen. Und wenn sein Geist in dir lebt, kannst auch du sagen, Vater, vergib ihm, er weiß nicht, was er tut. Oder Vater, vergib ihr, sie weiß nicht, was sie tut. Was auch stimmt. Wenn dir das schwerfällt, dann denk einfach immer wieder dran, wie viel erstaunliche Gnade Jesus nicht nur in der Bibel, sondern auch dir in deinem eigenen Leben schon gezeigt hat. Wie oft hat er dich geheilt, dich versorgt, dich wieder aufgerichtet, dir vergeben, dir einfach Gutes getan. Und das alles völlig unverdient. Ob du Heilung willst oder seine Versorgung oder Vergebung für dich selbst oder andere, du darfst immer mit leeren Händen zu ihm kommen, so wie du bist, ohne jede Gegenleistung. Denn dann beginnst du, seine erstaunliche Gnade zu verstehen. Und diese Gnade wird dein Leben unendlich viel bereichern. Wir wollen zusammen beten und dann von seiner Gnade auch singen. Halleluja. Jesus, es gibt hier eine Menge ganz nette, liebe Leute, die wahrscheinlich keinen Groll und keinen Hass in ihrem Herzen hegen. Und trotzdem, ich weiß, Herr, auch unter Christen, weil wir einfach Menschen sind, es passiert einfach immer wieder, dass wir uns wohl ohne Absicht verletzen und dass wir einander auch vergeben müssen. Manchmal kommt es noch heftiger, besonders bei Menschen von außerhalb, aber es kann sogar auch in der Gemeinde geschehen, Herr, dass einer den anderen richtig tief verletzt. Danke, Herr. Danke, Herr, für dein Vorbild, für dein Beispiel am Kreuz. Wie du betest, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und Herr, wir dürfen das auch, weil dein Geist auch in uns lebt. Und darüber hinaus, Herr, du bist einfach so gnädig, Herr. Du hast uns so viel Gutes getan, immer wieder. Wir wollen einfach dankbar sein, dankbar leben, das immer wieder zum Ausdruck bringen, Herr. Danke, Herr, für deine erstaunliche Gnade über uns. Und danke noch mehr, Herr, dass wir diese Gnade anderen weitergeben dürfen, Herr. Amen.